Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da geht es gleich um ein neues Werkzeug in der Gentechnik. Außerdem blicken wir zu den phlegräischen Feldern, bei denen in letzter Zeit beunruhigend oft die Erde bebt. Wir ordnen die Empfehlung der STIKO zur RSV-Prävention für Säuglinge ein. Und wie könnte man verhindern, dass Container auf hoher See über Bord gehen? Mein Name ist Claudia Neumeier. Hallo. Als vor etwa 12 Jahren die Genschere CRISPR-Cas vorgestellt wurde, dauerte es eine Weile, bis allen die Bedeutung klar wurde. Aber nach und nach waren die Genforscher begeistert und nichts ging mehr ohne die neue Genschere. 2020 erhielten die Entdeckerinnen den Chemie-Nobelpreis. Heutzutage ist die Fachwelt aufmerksamer, wenn ein neues Werkzeug vorgestellt wird. Und jetzt ist es wieder soweit. Die Fachzeitschrift Nature präsentiert die Brücken-RNA. Was das neue Werkzeug taugt und wie es funktioniert, das erklärt mir jetzt unser Fachautor Michael Lange, der sich auch schon viel mit CRISPR-Cas beschäftigt hat. Michael, was kann jetzt das neue Werkzeug, was bisherige Werkzeuge nicht leisten konnten?
Ja, mit CRISPR gingen nur ganz kleine Veränderungen im Erbgut. Man konnte einen einzelnen Buchstaben austauschen oder einen Schnitt ganz genau setzen. Und das neue Werkzeug, die Brücken-RNA, die ermöglicht es, auch große Veränderungen im Erbgut vorzunehmen. Man kann ganze Bereiche, ganze Abschnitte einbauen, ausschneiden und das Ganze neu kombinieren. Da ist jetzt auch von Genom, also Erbgutdesign, die Rede. Das ist also sozusagen die nächste große Stufe. Und das sorgt natürlich in der Fachwelt für Begeisterung, weil auch das Ganze mit der gleichen Präzision genauso schnell und einfach wie mit der Genschere CRISPR funktionieren soll.
Und wie genau kann ich mir das jetzt vorstellen? Wie funktioniert diese Brücken-RNA?
Ja, da müssen wir jetzt auf die molekulare Ebene gehen. Also jetzt, das ist ganz klein, ganz groß dargestellt. Es ist sozusagen ein Einschnitt in die DNA, aber an zwei Stellen. Die CRISPR-Genschere hatte einen Sucher aus RNA, der eine Stelle ganz genau finden konnte. Dahinter war dann die Schere und die hat geschnitten. Das war noch ein relativ einfaches Werkzeug. Jetzt gibt's ein Werkzeug mit zwei Erkennungsschleifen, also sozusagen zwei CRISPR-Suchern. Auf der einen Seite wird eine Stelle auf der DNA des Lebewesens genau gefunden. Da muss die passen. Und auf der anderen Seite noch eine Schleife. Und die erkennt die DNA, die eingebaut werden soll. Und damit kann man natürlich, das kann man sich richtig vorstellen, wie so ein Werkzeug, kann man viel mehr machen. Man kann jetzt wirklich da etwas anhängen und das dann in das Erbgut hineinbringen. Und der Name Brücken-RNA, der ist natürlich viel einfacher und viel anschaulicher als CRISPR. Man versteht direkt, was das ist. Das ist eine Brücke von der alten DNA zur neuen DNA. Und da kann man ganze Teile des Erbguts hin und her schieben.
Und wie haben die Forschenden das gefunden, dieses neue Werkzeug?
Ja, sie haben es sich einfach gemacht, kann man sagen. Man hat einfach nachgeschaut, wie machen denn Bakterien das? Denn Bakterien können das. Da gibt es springende Gene. Und springende Gene heißt, ein Gen verlässt den alten Standort im Erbgut des Bakteriums und springt woanders hin. Das wurde schon vor Jahrzehnten entdeckt. Und da hat man sich überlegt, wie kann man das nachmachen? Man hat die Enzyme sich angeschaut. Wie arbeiten die zusammen? Aber dann brauchte man eben noch ein Präzisionswerkzeug. Und das hat man sich jetzt wieder bei CRISPR abgeschaut. Das ist diese RNA. Der Vorteil an dieser RNA ist, sie ist programmierbar. Das heißt, man stellt sie von außen her in einer bestimmten Reihenfolge, dann erkennt die RNA diese Stelle, bindet da dran. Und wenn das jetzt doppelt funktioniert, dann hat man zwei Stellen, die etwas verbinden. Ja, und sozusagen mit der Idee aus der Natur und den Ideen aus der Technik hat man jetzt dieses neue Werkzeug erfunden, wenn man so will.
Präzisionswerkzeug hast du es genannt. Wie zuverlässig ist es?
Ja, es ist sehr zuverlässig bei Bakterien. Also die Daten, die jetzt in Nature vorgestellt wurden, die sind durchaus beeindruckend. Bei Bakterien ist eine Trefferquote von 94%. Also die findet genau die Stelle, die man haben will. Naja, ein bisschen Ungenauigkeit ist noch drin. Das lässt sich sicher noch steigern. Das sind ja jetzt die ersten Versuche. Allerdings muss man sagen, der korrekte Einbau, wo wirklich alle Stufen funktioniert haben, das ist ja ein Werkzeug, was mehrere Arbeitsschritte durchführen soll. Das hat nur bei 60% geklappt, ist also noch verbesserungsfähig.
Und wie ist jetzt deine finale Einschätzung? Ist die Brücken-RNA tatsächlich das neue große Ding in der Molekulargenetik nach CRISPR-Cas?
Ja, ich muss mich da auch nach den Experten richten. Es ist schwer vorherzusagen, aber vieles spricht dafür. Also CRISPR-Cas hat wirklich eine Revolution in die Labors gebracht und jetzt kann man das Erbgut völlig neu auch im Großen organisieren. Vielleicht sogar die Trockenheitsresistenz bei Pflanzen ist eine Möglichkeit oder Ertragssteigerung. Immer da, wo viele Gene zusammenkommen, da könnte tatsächlich dieses Werkzeug sehr, sehr hilfreich sein. Die Fachwelt ist da voller Erwartung.
Über das neue Gentechnik-Werkzeug Brücken-RNA, Michael Lange war das. blicken wir nach Italien. Genauer zu den Flegräischen Feldern bei Neapel. Das ist ein Vulkanfeld, das seit Zehntausenden von Jahren aktiv ist und das früher katastrophale Ausbrüche hervorgebracht hat. Es gilt als der einzige Supervulkan Europas. Doch anders als beispielsweise Yellowstone sind die Flegräischen Felder dicht besiedelt. Vor allem den Bewohnern von Pozzuoli wird derzeit täglich bewusst, dass sie auf einem Vulkan leben. Beunruhigend oft bebt dort in letzter Zeit die Erde. Der Boden hebt sich so sehr, dass der Wasserstand im Hafen von Pozzuoli sinkt. Monatlich scheinen 2 Zentimeter Bodenhebung dazuzukommen. Die größte Bedrohung derzeit scheint aber nicht ein Ausbruch zu sein. Dagmar Röhrlich berichtet.
Am 29. September 1538 bebte die Erde. Magma bahnte sich den Weg nach oben, begrub Tripergole unter Lava und Asche. Über dem Dorf baute sich der Monte Nuovo auf, der jüngste Vulkankegel in den Flegräischen Feldern. Ausbrüche hat es seitdem nicht mehr gegeben, doch tief unter der Oberfläche brodelt es weiter.
Wir wissen viel darüber, wie sich die Flegräischen Felder im Lauf der Geschichte verformt, also gehoben und gesenkt haben. Während der Römerzeit ging es abwärts, dann vor dem Ausbruch von 1538 aufwärts, dann wieder abwärts, aufwärts, abwärts. Es war nie Ruhe. Seit 2005, 2010 befinden wir uns wieder in einer Aufwärtsphase. Und derzeit beschleunigt sich dieser Prozess.
Allein seit Januar 2023 betragen die Hebungen rund 25 Zentimeter. Inzwischen haben sie das höchste Niveau seit Jahrhunderten erreicht, erklärt Eleonora Rivalta vom Geoforschungszentrum Potsdam.
Also bilden sich im Untergrund neue Risse und deshalb haben wir die vielen Erdbeben.
Die stärksten Beben liegen deutlich über Magnitude 4, Werte, die seit der jüngsten Krise in den 1980er Jahren nicht mehr aufgetreten sind. Damals spielte die intensive Erdbebentätigkeit eine zentrale Rolle bei der Entscheidung, die Bevölkerung zeitweise zu evakuieren. Auch heute bereiten die Erdbeben Probleme. Rund 80 Häuser Pozzuolis sind bereits so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass sie evakuiert werden mussten. Und so begutachten Bauinspektoren die Gebäude der Stadt.
Die Erdbeben entstehen in geringer Tiefe, sodass sie, selbst wenn sie schwach sind, gespürt werden und Schäden an den Gebäuden verursachen können. Sie sind ein Risiko, das an sich nichts mit einem Vulkanausbruch zu tun hat, aber es ist dennoch ein Risiko.
Die Verteilung der Erdbeben zeige, dass die Flegräischen Felder aufgingen wie ein Kuchen im Ofen, erklärt Eleonora Rivalta. Sie seien kein Zeichen für aufsteigendes Magma, sondern für die Ausdehnung im Hydrothermalsystem. Sprich, in porösen Gesteinen im Untergrund zirkulieren mehr und mehr Dampf und vulkanische Wässer. Am stärksten unter Solfatara. Dort zischen schwefelhaltige Dämpfe aus dem Boden, heißes Wasser quillt heraus und heißer Schlamm brodelt in Pools.
Unter Solfatara gibt es mindestens 3 Hydrothermalsysteme. Ein sehr kleines, das der Oberfläche am nächsten liegt, und ein tiefes direkt über der Magmakammer. Dazwischen liegt ein großes Hydrothermalsystem. Und das ist unserer Meinung nach der Motor für das Auf und Ab des Bodens in den Flegräischen Feldern.
Hingegen sei das tiefe Hydrothermalsystem über der Magmakammer eher der Schalter, der den Aufstieg der Wässer und Gase ein- oder ausschalte, erklärt Claudia Principe vom Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ihr Team konnte nachweisen, dass im mittleren und tiefen Hydrothermalsystem Temperatur und Druck seit 1983 stark angestiegen sind. Die Folge an der Oberfläche? Die Bodentemperaturen steigen langsam, aber stetig an und der Gasfluss aus dem Untergrund erhöht sich.
Falls der Druck zu stark ansteigt oder die auflagernden Gesteinsschichten durch immer mehr Risse und die ständigen Erdbeben zu sehr geschwächt werden, kann es zu einer Hydrothermaleruption kommen. Stellen Sie sich Säulen aus Dampf vor, aus Kohlendioxid, hydrothermalen Wässern, Schlamm und zersplittertem Gestein. Die schießen einige hundert Meter empor. Das ist nicht hoch, doch für Pozzuoli ist es genug.
But for Pozzuoli is enough. Yes.
Denn Solfatara liegt auf dem Stadtgebiet. Evakuierungen wären wohl nur präventiv möglich. Mit Vorwarnzeiten kann man bei diesem Phänomen nicht rechnen. Eingrenzen lässt es sich auch nicht. Es kann überall passieren. Während Erdbeben und Hydrothermal- oder Dampferuptionen derzeit die größten akuten Gefahren sind, gibt es noch die Möglichkeit eines Vulkanausbruchs mit Lava und Asche. Ob es dazu kommt, lässt sich nicht sagen. Der Katastrophenschutz jedenfalls bereitet sich auch darauf vor, und zwar auf einen Ausbruch wie den von 1538, der so etwas wie den 140 Meter hohen Monte Nuovo hervorbringen könnte. Oder auch noch etwas stärker. Und man rechnet mit 3 Tagen Vorwarnzeit und damit auch 3 Tagen für die Evakuierung.
Dagmar Röhrlich war das. Respiratorische Syncytialviren, kurz RSV, sind eine häufige Ursache für Atemwegsinfektionen, insbesondere bei Säuglingen und älteren Menschen. Gerade im vergangenen Winter gab es zahlreiche an RSV erkrankte Kleinkinder. Zum Teil mussten sie intensivmedizinisch versorgt werden, Kinderkliniken waren wochenlang überlastet. In der kommenden RSV-Saison könnte ein Antikörper aber dafür sorgen, dass sich weniger Kleinkinder anstecken. Die EU hatte das Medikament Nirsevimab bereits zugelassen. Es soll Säuglinge in ihrer ersten RSV-Saison vor dem Erreger schützen. Und heute, Sie haben es vielleicht eben in den Nachrichten gehört, kam auch von der Ständigen Impfkommission, der STIKO, die Empfehlung für Deutschland, den RSV-Antikörper zu verabreichen. Bei mir im Studio ist jetzt Alexander Nette, der sich das mal genauer angesehen hat. Alexander, was ist das denn für eine Prophylaxe, die STIKO empfiehlt und für wen?
Die STIKO empfiehlt Nirsevimab. Das ist ein Antikörper vom Hersteller AstraZeneca und Sanofi. Der Antikörper soll in den Oberschenkel als Einzeldosis gespritzt werden und sie empfiehlt ihn für alle Neugeborenen und Säuglinge für ihre erste RSV-Saison, weil die eben eine besonders vulnerable Gruppe sind. Die RSV-Saison, die ist ja typischerweise zwischen Oktober und März. Diejenigen, die nun vor der Saison geboren wurden, also vor Oktober, sollen den Impfstoff im Herbst vor Beginn der Saison kriegen. Die Säuglinge, die während der RSV-Saison geboren sind, also zwischen Oktober und März, sollen ihn dann möglichst rasch nach der Geburt kriegen. Die STIKO sagt, der Antikörper kann dann auch gleichzeitig mit den Standardimpfungen, die ja ein Säugling bekommen sollte, verabreicht werden. Wenn ein Säugling eine RSV-Infektion jetzt schon durchgemacht hat, dann ist laut STIKO keine Prophylaxe nötig.
Das ist jetzt die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, aber eine Impfung ist das ja nicht. Wie funktioniert das mit dem Antikörper?
Ja genau, streng genommen ist das gar keine Impfung. Also bei einer Impfung werden einem ja abgeschwächte Erreger oder Bestandteile von Erregern zugeführt und der Körper bildet dann die Antikörper selber. Bei Nirsevimab ist es jetzt so, dass dem Säugling die Antikörper schon direkt gespritzt werden und der Körper baut diese dann nach und nach ab. Man hat deshalb auch keine bleibende Immunität gegen den Erreger. Der Antikörper ist eine Art Protein und der dockt an die RS-Viruszelle an und verhindert damit dann, dass das Virus in die Körperzellen eindringen kann.
Für Kinder mit Risikofaktoren ist in der EU ja schon länger der Antikörper Palivizumab zugelassen. Spielt der in der STIKO-Empfehlung auch noch eine Rolle?
Palivizumab ist ja schon deutlich länger im Handel. Er ist in der EU für Kinder mit erhöhtem Risiko für schwere RSV-Infektionen zugelassen, also zum Beispiel Kinder mit bestimmten Herzfehlern. Nirsevimab ist eine Einzeldosis, wird also einmal gespritzt und soll dann während der gesamten RSV-Saison schützen. Bei Palivizumab ist das jetzt anders. Dieser muss während der Saison monatlich gespritzt werden. In ihrer jetzigen Empfehlung stellt es die STIKO für die Neugeborenen und Säuglinge der Risikogruppe frei, welcher Antikörper hier eingesetzt wird. Sie sagt, es soll individuell entschieden werden, ob Palivizumab oder der neue Nirsevimab gespritzt wird. Sie sagt aber auch nochmal ausdrücklich, beides gleichzeitig, das sollte nicht gemacht werden, also einer von beiden.
Alexander Nette war das zur RSV-Antikörperempfehlung der STIKO. Täglich transportieren riesige Frachter massenweise Container über die Weltmeere. Stürme und raue See können den dicken Pötten kaum etwas anhaben, wohl aber ihrer Ladung. Und so kommt es immer wieder mal vor, dass Container samt Inhalt über Bord gehen. Das ist nicht nur kostspielig für die Reedereien, sondern auch gefährlich für andere Schiffe und die Meeresumwelt. Schiffbauexperten der Technischen Universität Hamburg wollen deshalb im Rahmen des Forschungsprojekts Top-Tier herausfinden, wie die Verluste von Containern auf See verringert werden können. Thomas Sambol weiß mehr darüber.
Messung läuft.
In der Versuchshalle der Technischen Universität Hamburg wird es gerade spannend. Christian Wolzek steht vor einem Stahlgerüst, das aussieht wie ein Hindernis beim Springreiten. 3 Querbalken simulieren die Containerladung auf einem Schiff. Der Ingenieur will wissen, wann die obere Lage der Container aus der speziellen Verankerung mit dem unteren Container reißt.
Wenn die Container auf dem Schiff übereinander gestapelt werden, dann werden zwischen den Containerecken Verbinder gesetzt, auch Twistlocks genannt, sodass sie sich nicht bewegen können. Und diese Verbindung, dieses Gesamtsystem, Containerecke, Verbinder, darüber stehende Container, das wird hier getestet.
Dafür brauchen die Forscher in diesem Versuchsaufbau keine ganzen Container, sondern nur die möglichen Schwachstellen, die Container-Querstreben mit den Ecken und deren Verbindungen. Denn genau dort könnte es kritisch werden, erklärt der Schiffbauingenieur Franz von Bock und Polach.
Wenn sich zum Beispiel so ein großes Schiff zur Seite neigt, dann wirken ja Kräfte auch zur Seite. Und diese Containerverbindung muss natürlich stark genug sein, um diese Kräfte auch auszuhalten, damit die Container nicht am Ende über Bord gehen.
Also beginnt für die Containerecken jetzt der Härtetest. Dafür braucht Christian Wojcik die Hydraulikanlage, die er per Hand bedient wie eine Wasserpumpe. So kann er die nötigen Kräfte erzeugen und die Stahlbalken maximal unter Druck setzen.
Auf der einen Seite haben wir eine Druckkraft, auf der anderen Seite haben wir eine Zugkraft. Und das spiegelt quasi den Fall wider, dass das Schiff im Wellengang so eine Rollbewegung durchführt und zu einer Seite kippt und der obere Container versucht quasi zur Seite runterzufallen.
Was wir hier testen, sind eben nicht nur Containerecken, die brandneu sind, die testen wir auch. Aber das ist jetzt auch das erste Mal, dass wir alte Containerecken testen. Das heißt, wir wissen selber nicht so genau, was passiert.
Fast 20 Jahre haben die Verbindungen im Test schon auf dem Buckel. Sie sind also schon x-mal über die Weltmeere geschippert und kräftig belastet worden. Gut möglich, dass sie schon verschlissen sind und die Sicherheitsvorgaben der Klassifikationsgesellschaften, einer Art Schiffs-TÜV, nicht mehr erfüllen.
Also wir hoffen natürlich, dass es nicht im Bereich der Vorgaben schon kaputt geht, aber das könnte natürlich rein theoretisch auch passieren und das ist eben auch eine Sache, die wir hier überprüfen wollen. Und wir sind im Moment auch im Gesprächen mit diesen beiden Klassifikationsgesellschaften, diesen Versuchsaufbau zertifizieren zu lassen. Das heißt, dass man mit diesem Versuchsaufbau eine repräsentative Information über diese getesteten Twistlocks oder Verbindungen erzielen kann.
Diese erste große Hürde schafft das Material zunächst locker. Also pumpt Christian Wojcik weiter.
Wir würden die Last jetzt bei der Zugseite so weit erhöhen, bis das Ganze kaputt geht.
Man hört im Prinzip bloß ein Knacken.
Verspricht Franz von Bock und Polach. Tatsächlich sind jetzt erste leise Knackgeräusche im Metall zu hören. Aber dabei bleibt es nicht. Deutlich lauter als erwartet kapituliert die rechte Containerecke vor den enormen Kräften. Offenbar ist ein größeres Verbindungselement gerissen und zerstört worden. Immerhin, auch die alten Teile haben ein Drittel mehr ausgehalten als vom TÜV gefordert. Trotzdem sprechen erste Zwischenergebnisse dafür, dass neue Containerecken und Twistlocks die Sicherheit der Ladung deutlich erhöhen könnten. Die endgültigen Ergebnisse wollen die Forschenden im Sommer vorlegen.
Wir haben um die 30 Millionen Container, die weltweit unterwegs sind. Die kann man natürlich nicht alle umbauen. Das ist natürlich dann auch ein Wissen, was nur langsam dazu beiträgt, Prävention zu leisten. Es sind schon 1.000-2.000, die pro Jahr über Bord gehen. Und entweder entleeren sie sich und das Zeug wird an der Küste angespült. Oder sie treiben, was auch sehr gefährlich ist, dann im Wasser, meistens ein Stück unter der Wasseroberfläche und stellen somit eine Gefahr für andere Schiffe dar. Oder auch kleinere Sportboote, die dann eben unter Umständen diese Container recht spät sehen und dann auffahren und damit Kollisionen verursachen. Ja, und wenn auch gefährliche Ladung an Bord ist und die Container sinken, ist das natürlich für die Umwelt sehr schlecht.
Und die Gefahr von Verlusten steigt immer weiter, weil immer größere Schiffe immer mehr Container transportieren. Dagegen hilft nicht nur stabiles Befestigungsmaterial, sagen die Wissenschaftler. Bessere Löhne, weniger Akkordarbeit, mehr gut geschulte Fachkräfte und längere Verladezeiten in den Häfen könnten ebenfalls dazu beitragen, dass Container noch gründlicher und sicherer auf dem Schiff verstaut werden.
Thomas Samboy war das. Und weiter geht es mit Magdalena Schmude und den Wissenschaftsmeldungen.
Eine Sauna für Frösche hilft gegen den Chytridpilz. Der Pilz befällt die Haut von Amphibien, stört deren Schutzfunktion und führt in vielen Fällen zum Tod der Tiere. Zum Teil ist er für das Aussterben ganzer Arten verantwortlich. Forschende aus Australien stellen jetzt im Fachmagazin Nature eine Methode vor, wie infizierte Goldlaubfrösche sich selbst helfen können, um den hitzeempfindlichen Pilz loszuwerden. Dafür stellten die Wissenschaftler den Fröschen Backsteine mit runden Löchern zur Verfügung, in die sie hineinkrabbeln konnten. Weil die Steine im Inneren eines Gewächshauses standen, erwärmten sie sich auf rund 30 Grad Celsius und dienten so als Froschsauna. Frösche, die darin Zeit verbrachten, hatten mildere Symptome als Frösche, die bei 19 Grad gehalten wurden. Außerdem waren sie besser vor einer erneuten Infektion geschützt.
Dauerhaft Multivitaminpräparate einzunehmen, verlängert das Leben nicht.
Das ist das Ergebnis einer Studie US-amerikanischer Epidemiologen, die Langzeitdaten von knapp 400.000 Personen ausgewertet haben. Dabei zeigte sich, dass diejenigen, die täglich Multivitaminpräparate einnahmen, im Studienzeitraum keinen Überlebensvorteil hatten. Stattdessen war ihr Sterberisiko nach dem Ende der Studie sogar um 4% höher, wie die Wissenschaftler im Fachjournal JAMA Network Open berichten. Ob die eingenommenen Vitamine der Grund dafür sind, lässt sich nicht beantworten. Denkbar ist auch, dass die Präparate vor allem dann zum Einsatz kommen, wenn jemand an einer schweren Krankheit leidet.
Die Vulkanausbrüche auf Island könnten noch Jahrzehnte weitergehen.
Zu diesem Schluss kommt ein Team von Vulkanologen aus den USA in der Fachzeitschrift Terra Nova. Denn die Lava, die bei mehreren Ausbrüchen an verschiedenen Stellen im Südwesten der Insel ausgetreten ist, ähnelt sich in ihren chemischen und physikalischen Eigenschaften stark. Das deutet darauf hin, dass das flüssige Gestein aus einer größeren zusammenhängenden Magmakammer im Untergrund kommt, die weitere Ausbrüche verursachen könnte. Die Kammer liegt vermutlich in einer Tiefe von 9 bis 11 Kilometern, ist rund 10 Kilometer breit und hat sich zwischen 2002 und 2020 gebildet. Erdbebendaten aus den vergangenen 3 Jahren unterstützen die Annahmen.
Ein neues Modell hilft El Niño langfristiger vorherzusagen.
Bis zu 18 Monate im Voraus kann das Auftreten des Klimaphänomens damit vorhergesagt werden, berichtet ein Forschungsteam aus Hawaii im Fachmagazin Nature. Dafür berücksichtigten die Wissenschaftler neben den physikalischen Grundlagen des globalen Zirkulationssystems, das El Niño verursacht, auch Wechselwirkungen mit anderen globalen Klimamustern. Weil die von Jahr zu Jahr schwanken, sei es wichtig, sie einfließen zu lassen, schreiben die Wissenschaftler. Das erhöhe außerdem die Zuverlässigkeit des Modells. Bisherige Klimamodelle reichen maximal 1 Jahr in die Zukunft.
Neandertaler kümmerten sich gemeinsam um ein Kind mit Down-Syndrom.
Das könnte darauf hinweisen, dass Mitgefühl und gegenseitige Hilfe schon bei den Neandertalern vorkamen. Und zwar auch dann, wenn die Helfenden selbst im Gegenzug keine Unterstützung erwarten konnten. Das schreiben Forschende aus Spanien im Fachjournal Science Advances. Sie hatten an einer Fundstelle in der Nähe von Valencia die fossilen Knochen eines etwa 6-jährigen Kindes gefunden, dessen Innenohr Verformungen zeigt, die typisch für Trisomie 21 sind. Dass das Kind überhaupt so alt werden konnte, sei nur dadurch möglich gewesen, dass sich weitere Mitglieder der Gruppe an der Pflege beteiligten, vermuten die Wissenschaftler.
Sternzeit, 27. Juni. Der Drache und der Polarstern der Pyramiden. In diesen Sommernächten steht der Drache hoch am Himmel. Markant ist der Kopf des Ungeheuers. Ein schiefes Viereck, das gegen 1 Uhr exakt im Zenit funkelt, etwas oberhalb der strahlend blau-weißen Vega. Der antiken Sage nach ist es der 100-köpfige Drache Ladon, der die goldenen Äpfel der Hesperiden bewachte. Sie zu besorgen war eine der 12 Aufgaben des Helden Herkules. Natürlich hat er auch diese erledigt, indem er den Drachen erledigte. Und beide leuchten nun nebeneinander am Himmel. Herkules steht hoch im Süden. Der historisch bedeutendste Stern im Drachen ist Tuban. Seine offizielle Bezeichnung lautet Alpha Draconis. Dabei ist er keineswegs das Alpha-Objekt dieser Figur, sondern rangiert in der Helligkeit nur an 8. Stelle. Tuban steht genau zwischen dem mittleren Stern der Deichsel des großen Wagens und dem Kasten des kleinen Wagens. Heute ist er einfach ein Stern von vielen. Doch während des Baus der Pyramiden vor fast 5 Jahrtausenden stand er ganz dicht am Himmelspol. Damals war Tuban der Polarstern. Die Erdachse beschreibt im Laufe von gut 26.000 Jahren einen großen Kreis am Himmel. Fachleute sprechen von der Präzession der Erde. Sie ist eine Folge der Anziehungskraft von Mond, Sonne und Planeten. Durch dieses langsame Kreiseln weist die Erdachse im Laufe der Zeit immer auf andere Sterne. Im Jahr minus 2800 zeigte Tuban die Nordrichtung an. Und zwar noch viel genauer als unser heutiger Polarstern. Der war zur Zeit der Pyramiden einfach ein Stern von vielen.
Mit dem ehemaligen und dem aktuellen Polarstern endet Forschung aktuell für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Neumeier. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.